Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Wie macht man oder wie sorgt man für 42 Millionen Impressionen? Das ist eine schwierige Frage. Es ist das, worauf irgendwie viele, vor allem im Content-Game, was im E-Commerce natürlich ultra wichtig ist, darauf hinzielen. Es ist natürlich irgendwie der Wunsch nach Viralität riesig. Die Frage ist halt nur, wie geht das und was sind sozusagen die Geschichten dahinter? Wir haben heute mit Dima Tarasenko, einen der Gründer von Crew10 mit dabei, und eben die machen Kampagnen für die allergrößten, für Nike, Wilson, Dertour, Kia. Die Liste könnte man genauso weiterführen. Das ist einfach eben genau das, was sie machen. Die produzieren die besten Filmproduktionen vermeintlich in diesem Land für die größten Brands in diesem Land, beziehungsweise für internationale Konzerne. Ist ein spannendes Gespräch, weil Branding und E-Commerce krass verschmelzen. Branding wird immer wichtiger, beziehungsweise Branding kommt halt eben krass auch über den Content, und den Content machen sie halt exzellent. Deswegen ist ein spannendes Gespräch geworden, weil Dima einfach schon so ultra lange mit dabei ist. Seitdem er eigentlich denken kann, ist er sozusagen in dieser Filmwelt unterwegs. Deswegen verschmelzen hier so ein bisschen Filmproduktion und E-Commerce, was ein unfassbar spannendes Gespräch geworden ist. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Dima von Crew10. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Was geht? Nach 3 Staus habe ich auch hier geschafft.
Wie ist die Lage? Wie geht's dir?
Ja, super soweit. Also wie gesagt, 3 Staus überlebt, aber sonst alles fit, alles gut. Danke für den Kaffee auf jeden Fall schon mal. Es war ein sehr netter Empfang bei euch.
Das freut mich sehr. Ich glaube, es ist ein sehr spannender Bereich, in den wir heute reingehen, und man merkt natürlich auch, du bist ein sehr aufgeweckter Mann, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, so gesehen, ich freue mich sehr auf diese Folge, weil du auch sehr gesprächig bist. Das heißt, das Thema heute wird, glaube ich, ziemlich cool eingefangen. Bevor wir vielleicht so ein bisschen zu Crew10 überleiten und wie das Ganze so ein bisschen angefangen hat, weil ich glaube, die Geschichte ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich spannend und auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, stelle ich eine Frage, die ich lange nicht mehr gestellt habe, und das ist so ein bisschen, woher kennen wir uns alle eigentlich oder woher kennt ihr beide euch eigentlich, weil das ist eigentlich ein ganz lustiger Startpunkt eigentlich.
Ja, also ich würde mal sagen, das Netzwerk verbindet, und in dem Fall war es halt LinkedIn. Über LinkedIn habe ich einfach angefangen zu posten und unser Netzwerk zu erweitern bei Crew10. Rob und ich haben dann mit Kevin Thewe 2020, glaube ich, geredet, und dann sagte der, an so einem großen Tisch saßen wir alle zusammen, für so eine Academy war das damals, ey, LinkedIn ist richtig krass, da gibt es gerade Reichweite wie früher bei Facebook. Und ich so, wow, okay, Reichweite, genau unser Ding. Und dann haben wir mit LinkedIn angefangen, genau wegen Kevin Thewe, also danke an dich, dass wir da jetzt, ich sag mal so, mit durchgestartet sind. Ja, und dann kam auf einmal eine Nachricht, Marvin ist in meine DMs geslidet. Und
der Outreach-Boss.
Ja, genau, der Outreach-Boss.
Ja, nee, ich meinte, glaube ich, nach dem Motto, weil ich in Rheine aufgewachsen bin und ihr aus Rheine sozusagen kommt oder in der Nähe, so, ey, wie kann man in Rheine eine coole Agentur aufbauen, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und dann haben wir gequatscht. Ich war bei euch dann direkt im neuen Office, als es gerade noch, ja, im Umbau, glaube ich, war.
Ja, genau.
Und auch dann immer quasi, wenn ich in Rheine vor Ort war, das ein bisschen als Homeoffice genutzt.
Ja, ja.
Da auch sehr dankbar für viele Events mit euch mitgemacht. Also ja, wir kennen es schon ziemlich gut, und mich freut, dass die Story hier ein bisschen einfangen zu dürfen. Ich war ja auch schon bei euch im Podcast zu Gast.
Genau.
Kann man auch nochmal nachhören, wenn man das möchte. Deswegen, ich glaube, es könnte auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch werden.
Vor allem, ich weiß noch ganz genau, als ich dann sozusagen angefangen habe, war immer sozusagen die Connection ja zwischen euch beiden schon da, und das hat man schon mitbekommen, dass du oder beziehungsweise immer auch guten Business Advice gegeben hast zu jeglichen Themen. Also Marvin ist, glaube ich, der ist, glaube ich, sehr dankbar. Das finde ich dann eine schöne Geschichte, wenn wir es dann sozusagen schaffen, sozusagen all things zusammenzubekommen und sozusagen diese Folge jetzt zu produzieren.
Ja, das freut mich sehr.
Wenn wir jetzt sozusagen einfach mal so langsam reinstarten, und die Geschichte ist natürlich so ein bisschen länger, hol die Leute vielleicht irgendwie einfach selber einmal kurz ab, vielleicht um sie einfach so ein bisschen zu hooken. Vielleicht kennt die eine oder andere Person dich vielleicht auch noch nicht. Deswegen hau vielleicht mal kurz mit dem Hammer auf den Nagel und sag so ein bisschen, was ihr bei Crew10 macht und wie groß das Ganze ist, weil es ist natürlich schon jetzt nicht mehr ganz so klein.
Ja, witzigerweise haben wir damals den Namen Crew10 erfunden, einfach nur um coole YouTuber zu werden. Jetzt sind wir halt keine YouTuber, aber ja, jetzt haben wir halt eine Filmproduktionsagentur, die Videokampagnen umsetzt. Wir sind unter 30 Leute, machen über 2 Millionen Euro Umsatz, haben halt Kunden betreut wie Mercedes-Benz, Kaufland, Nike, Adidas, Rossmann, Europapark, der Touristik, Sport 2000, also wirklich schon viele namhafte Kunden, und das in kürzester Zeit. Und ich würde sagen, unser Special Skill kam daher, dass wir uns selbst auf Social Media gut vermarktet haben. Wir haben 2019 schon mit TikTok gestartet, wo das noch gar keiner auf dem Schirm hatte, haben in einem Jahr über 100.000 Follower aufgebaut, hatten eine sehr geile Reichweite. Als YouTuber sind wir gescheitert, haben aber trotzdem dadurch immer noch Leute, die sagen, wir kennen euch von YouTube. Denke ich mir so, what the fuck, wie crazy. Also auch eine kleine Reichweite bedeutet nicht, dass sie schlecht ist. Die kann halt auch viel Wirkung erzeugen am Ende. Man muss halt nur richtig aussteuern. Und wie gesagt, sind wir sehr, sehr happy mit dem Business, was wir aufgebaut haben. Zum 01.01.2020 haben wir gestartet. Kurz danach haben wir uns kennengelernt und jetzt sitzen wir hier.
Crazy. Voll der geile Ausblick auf jeden Fall. Wenn man so ein bisschen so die Geschichte sich von dir vielleicht auch im Hintergrund so ein bisschen ja einfach anschaut oder beziehungsweise auch ein bisschen recherchiert, dann merkt man halt schon ziemlich schnell, das ist jetzt irgendwie keine Eintagsfliege gewesen, dass du 2020 gesagt hast, so ich habe jetzt Bock auf Film. Also so das Thema Film begleitet dich ja irgendwie schon so dein ganzes Leben lang, ne? Also zu sagen, du stehst ja auch irgendwie krass für den Film. Ja. Der Film ist ja auch einfach irgendwie ein extrem großer Bereich in deinem Leben. Kannst du dich irgendwie vielleicht als Einsteiger noch so ein bisschen daran erinnern, was so dein erster Touchpoint irgendwie zu Film war? War das irgendwie so in der Kindheit? Was war so das erste Mal, wo du irgendwie so das erste Mal so hooked warst von diesem ganzen Videofilm-Thematik-Ding?
Ja, also kurz dazu, damit alle Bescheid wissen, ich habe eigentlich Maschinenbau studiert. Das heißt, es war auf jeden Fall kein klassischer Karriereweg. Ich mache eine Ausbildung als Mediengestalter, ich nehme meine Kamera, jemand zeigt mir, wie das geht, ich mache einen Film, produziere was, einer bewertet da, sagt, ja, du kriegst eine 2 dafür, so war es halt einfach nicht. Und mein erster Touchpoint zum Film kam tatsächlich aus dem Skaten. Da war ich so 12, 13, da habe ich noch eine alte, fette Kamera von meinem Opa bekommen, wo man so Tapes noch reinstecken konnte. Geil. Und damit haben wir einfach die ersten Skate-Videos gedreht. Weil wir, ich sag mal, hier, wenn du im Titus warst, Skate-Videos gesehen hast und die hatten dann diese coolen Cams mit Fischauge, denkst du, boah, wie machen die das? Ich möchte auch von meinen Skateboard-Tricks halt richtig coole Videos haben, ne? So Compilations-Film. Ja, und so kam das, dass ich mich immer, ich sag mal, mit der Kameratechnik irgendwie befasst habe. Die ersten Skate-Fotos sind einfach mit so einer, hier auch auf Film, so eine kleine Mini-Digicam. Damit haben wir dann die Fotos gemacht, haben die dann entwickeln lassen. Und so fing das an. Und so habe ich, ich sag mal, meine ersten Touchpoints gehabt. Und das hat mein Leben lang begleitet. Also Skaten war ein wichtiger Punkt, wo ich immer Fotos, Videos gemacht habe. Dann habe ich irgendwann Skaten weniger gemacht. Kam aber irgendwann Tricking noch dazu. Das ist auch so eine Sportart, wo du auch alles in Szene setzt und auch verfilmst. Einerseits, weil es geil aussieht. Andererseits musst du das halt machen, damit du siehst, wie sieht der Trick von außen aus. Und sowohl beim Skaten als auch beim Tricking geht es darum, möglichst ästhetische, geile Sachen zu machen. Genau, und die kannst du nur bewerten, wenn du die mal von außen selbst gesehen hast, weil du fühlst das in der Luft so nicht. Ja, und so kam das. Hat mich durchweg begleitet. Dann kam irgendwann YouTube, dann kam irgendwann Instagram. Da haben wir den ganzen Stuff auch veröffentlicht. Dann wurde ich irgendwann zum Fashion-Blogger, weil ich dachte, okay, andere machen coole Fotos mit coolem Style. Mhm. Und als Skater natürlich kleidest du dich auch immer cool. Und dann willst du das auch zeigen. Ja, und dann bin ich so, ich sag mal, durch diesen Weg da irgendwie zum Film gekommen.
Aber wieso, also wenn man sich so anguckt, so, das muss dann ja irgendwie, weiß ich nicht, so 2013, 2012 gewesen sein oder noch früher so ungefähr? Wann hat das sozusagen angefangen mit dem Skaten?
Boah, jetzt muss ich ja also richtig was leaken. Wie alt ich bin. Nein, 2002, da war ich 12, da habe ich so crazy mit dem Skaten angefangen und crazy, da waren die ersten Sachen, die ich dann...
2002?
Ja.
Aber das ist ja absolut verrückt. Aber das war ja eigentlich noch, würde ich sagen, ich weiß jetzt, kann sein, dass ich damit jetzt aufs Maul fliege, aber das war eigentlich noch die glorreiche Skatezeit, würde ich sagen, oder? Also Skaten war doch damals ultra huge. Wieso hat's nicht gereicht, dass du sozusagen im Skaten irgendwie deine komplette Karriere irgendwie durchgestartet hast? Das wusste ich gar nicht, dass es so weit früher war, aber ich war früher auch ein bisschen am Skaten in Odenthal so und irgendwie waren da viele Kollegen mit dabei.
Lern ich auch noch was Neues.
Der Hype, ich war auch brutal schlecht. Also ich wäre jetzt kein neuer Houston geworden, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Aber wie gut warst du? Wieso hat das irgendwie sozusagen in dem Bereich dann nicht geklappt?
Also ich war schon gar nicht so schlecht und habe mich auch gut entwickelt im Skaten. Irgendwann habe ich auch dann mit vielen Pros geskatet. Wirklich? Florian Wessers zum Beispiel aus Amstetten, Markus Rau, mit dem bin ich immer noch in Kontakt, der ist auch sehr, sehr gut im Skaten. Also das war so eine Skate-Community aus Amstetten, die war schon ziemlich stark. Lag ja auch nah an Münster. Münster ist die Skate-Metropole, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ja. Das Skateboarden kommt halt von Titus Dittmann, mit dem wir by the way auch einen Podcast haben. Und er hat das nach Deutschland überführt. Da, wo noch Schilder waren, wo stand Rollbrettfahren ist gefährlich oder irgendwie so, oder kann zu Tod führen. Irgendwie sowas stand da, sowas richtig Witziges. Ja, und so bin ich halt in die Szene gekommen. Wie gesagt, ich habe mich da auch gut entwickelt, aber es war primär einfach nur Spaß. Es war einfach dieser Vibe. Ich habe mich einfach sehr frei gefühlt, wenn ich geskatet habe. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich hatte keinen, der mir sagt, wie ich skaten soll, was ich machen soll, wann ich es machen soll. Ich habe einfach mein Brett genommen, auf den Rucksack geschnallt, zack, zum Skatepark und ein paar Kickflips gezogen. So. Und man hat sich gegenseitig supportet. Deswegen bin ich auch in so einer Crew irgendwo groß geworden, weil egal welchen Sportart ich gemacht habe, es war eine Verbindung aus vielen Leuten, die sich einfach nur zusammengefunden haben, weil die sich A, verstehen, weil die B, sich supporten und weil die C einfach geilen Scheiß machen wollen. Also, und zwar jeder für sich, aber trotzdem irgendwie gemeinsam.
Ja.
Und ja, so hat mich das Skaten geprägt und so hat das Skaten auch, ich sag mal, meine Denkweise geprägt, mein Mindset. Aber es war nie irgendwie so, dass ich sage, ich möchte als Sportler im Skate-Bereich erfolgreich werden. Eine andere Story, die kennt wahrscheinlich auch noch gar keiner. Ich habe halt auch
Männerfun.
Ja, wirklich. Ich habe früher sehr intensiv Taekwondo gemacht. Mhm. Ich sag mal, was komplett anderes, weil da bist du in einem ganz strikten Rahmen. Es gibt ganz klar Regeln. Es gibt ganz viel Disziplin. Und da war ich dann, war dann so der Schüler und wollte einfach nur richtig gut sein. Also ich war im Taekwondo auch relativ erfolgreich, war viel in Deutschland unterwegs, habe viele deutsche Meisterschaften gekämpft und so weiter, habe meinen schwarzen Gurt gemacht, bin Meister. Und das hat mir, ich sag mal, viel Disziplin beigebracht und Regeln befolgen, pünktlich sein, auf Leute zu achten und so weiter, ne? Oder auch mit Kindern zu arbeiten. Du musstest immer als Meister dann jüngere Kinder trainieren. Und ja, das Skaten hat mir dieses Freiheitsgefühl gegeben. Und beides hat mein Mindset extrem geprägt und zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
Wie hat sich denn dann so ein bisschen so dieses Content-Game entwickelt? Weil irgendwie sozusagen, du hast ja dann irgendwie viele Sachen, sag ich mal, gemacht. Also irgendwie, ja. Vor allem auch beim Skaten kannst du ja ultra viel Content dann auch raushauen. Wie hat sich der Content denn so einfach so ein bisschen entwickelt? Also bis zu was für einen Punkt konntest du das bringen? Weil eigentlich, wenn man ja sozusagen dann sich anguckt, du gehst dann ja sozusagen irgendwann studieren. Mhm. Du hättest es ja wahrscheinlich auch, also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, die 2 Millionen Follower auf Facebook gehabt hättest, beispielsweise, hättest du wahrscheinlich nicht studiert, sag ich jetzt einfach mal. Was war denn vielleicht so ein bisschen so die Knackpunkte mit dem Content-Only, warum du dann irgendwann gesagt hast, okay, irgendwie, das reicht nicht, oder wie war irgendwie deine Ansicht zum Content-Creator-Dasein irgendwie allgemein?
Ja, ich wollte ja nie Content-Creator werden. Das ist so der Ausgangspunkt. Und ich wollte einfach nur coole Videos machen und meine Tricks angucken und irgendwie was so zeigen. Ne? Hier, guck mal, ich kann Kickflip.
Ich meine, damals gab es den Begriff Content-Creator ja auch Form noch gar nicht. Richtig. Nicht mal Influencer, glaube ich.
Genau, es gab noch nicht mal Influencer, das kam irgendwann später. Ja, und es war auch nie mein Ziel, die krassesten Videos zu produzieren. Das war es auch nicht. Ich wollte einfach nur was Authentisches, Geiles zeigen. So, ne? Und es ging eher um den Inhalt als um die Darstellung. Irgendwann fand ich dann Fotos auch cool. Hab dann Papa gesagt, ey, wir brauchen eine Spiegelreflex. Haben bei eBay so eine alte Kamera ersteigert. Boah, eine Canon D20 oder so.
Mit 16 oder so hast du die bekommen, ne?
Woher weißt du das? Gut recherchieren. Passt, ja, tatsächlich. Und hab dann die ersten Urlaubsfotos von meinen Eltern gemacht und dachte ich so, boah, warum ist bei dem Foto jetzt der Hintergrund unscharf und bei dem anderen nicht? Obwohl ich es mit der gleichen Kamera gemacht habe. Ich habe halt die Kameratechnik nicht verstanden. Ich habe mich auch damit nie befasst.
Ist ja auch ultra kompliziert gewesen für so, ich sag's mal, für einen 16-Jährigen, das ist ja irgendwie, also das ist ja einfach, also ultra.
Bin 25, für mich ist auch kompliziert.
Ja, du musst ja erstmal die Technik verstehen. Ja. Ne? Und das war früher nur Aufnahmeknopf oder Auslöser und mehr konnte ich eigentlich gar nicht bedienen. Und habe ich mich halt angefangen damit zu befassen, habe auch Leute kennengelernt und habe gefragt, ey, wie kann ich den unscharfen Hintergrund machen? Da sagt er, kauf das Objektiv Sigma Art 1.4 mit 50 mm, dann hat das einen Crop-Faktor, bla bla bla, hat er mir einen Scheiß erzählt, habe ich nicht verstanden. Habe das Objektiv einfach für 800 Euro gekauft, habe das drauf gemacht und hatte ich immer verschwommenen Hintergrund. Dachte so, boah, jetzt bin ich der krasseste Fotograf der Welt. So habe ich mich gefühlt. Ja, und damit haben wir dann tatsächlich die ersten Instagram-Fotos gemacht. Ich habe das damals mit meiner jetzigen Frau, damals noch Freundin Marie, dann einfach, ich sag mal, ich habe voll an sie geglaubt. Ich dachte so, die können voll die krasse Instagrammerin werden, Bloggerin hieß es damals, Bloggerin werden, hab von der halt coole Bilder gemacht und dann haben wir die veröffentlicht und dann ist als Beiwerk so ein paar Bilder von mir entstanden, die habe ich auch noch veröffentlicht. Ja, und so fing dann mein Creator-Dasein an, durch diese Kamera, die ich dann irgendwann bekommen habe und mit der habe ich dann irgendwann coole Fotos gemacht, die veröffentlicht, andere haben es gesehen und hat's funktioniert. Und irgendwann haben wir halt gemerkt, okay, man kann auch Kooperationen mit anderen Brands machen, dann haben wir irgendwelche Uhrenbrands angeschrieben, wie Captain & Son und Daniel Wellington und wie die alle hießen, Movement.
Fun Fact, ja. Moritz weiß die Story nicht, aber Dima war Model für Wind & Vibes, wo ich mein erstes Praktikum gemacht habe.
Ja.
Ey, Mann, manchmal liebe ich diesen Podcast einfach viel zu sehr. Muss man irgendwie 98, 99 Folgen machen. Und dann, ja, ja, Sebastian Hess, falls du das hörst, herzliche Grüße. Basti Hess ist ein guter Freund, also die Eltern, unsere Eltern sind ultra gut befreundet. Nein, ja. Deswegen ist es dann krass. Ganz kleine Welt.
Ja, ich hab seine Tasche immer noch und die benutze ich für meine Trampolingänge. Immer wenn ich ins Trampolinpark gehe, habe ich die Winter Wipes Tasche dabei. Ja, und ich weiß nicht, habe ich die angeschrieben? Ich weiß nicht, entweder habe ich die angeschrieben oder die mich angeschrieben, keine Ahnung, auf jeden Fall ist da auch eine Kooperation entstanden. Und so kam es eigentlich dazu, dass wir immer mehr, ich sag mal, in eine Agenturschiene irgendwo gerutscht haben, ohne das selber zu merken, weil wir wollten eigentlich nur coole Kooperationen machen und coole Bilder auf Instagram machen und die posten und irgendwann vielleicht Influencer sein. Und dann kamen auf einmal irgendwann Anfragen, wo die gesagt haben, du brauchst sie gar nicht posten. Schick uns einfach die Fotos oder die Videos. Denken so. Und dann haben Rob und ich so gedacht, warum? Wieso wollen die das nicht, dass wir die posten? Dann haben die ja gar keine Reichweite, so, ne? Da haben wir gedacht. Aber dabei wollten die einfach nur ihre Brand aufbauen. Einfach, wie sagt man, diesen UGC-Blogger-Influencer-Style, sich die Arbeit sparen, jemand anderen eine Tasche schicken, geile Fotos und die selbst vermarkten, so, ne? Das haben wir damals gar nicht gewusst. Also wir waren von Business machen.
Ganz weit entfernt.
So fernab. Also, das war echt crazy. Da haben wir gar nicht dran gedacht. Wir wollten einfach nur coolen Scheiß machen. Aber so sind wir in die Agenturwelt irgendwann gerutscht.
Wie ist denn, um das vielleicht auch noch kurz einzufangen, Rob oder Robin dann überhaupt in dein Leben getreten? Weil die Story ist halt auch eigentlich schon witzig, auch wenn ihr die schon 100 Mal erzählt habt, glaube ich.
Hier noch nicht.
Nee, hier noch nicht. Ja, jetzt habe ich so seinen Namen zum ersten Mal reingedroppt. Ja. Also, Rob ist mein Geschäftspartner. Wir haben
nicht deine Freundin. Man könnte auch nee. Sagen, wie du eben mit der Frau angefangen und dann war es am Ende Robin.
Genau, aber Frau hat ja Vortritt, Ehe. Ne? Genau. Frauen zuerst. Ja, und genau, Rob ist auch mein bester Freund, mein Businesspartner. Mit ihm haben wir zusammen Crew 10 gegründet. Mit ihm wollten wir auch zusammen YouTuber werden und ist wie eine zweite Ehe. Ich habe hier zwei Ringe. Einer davon ist Rob und einer davon ist Mary. Und ja, die Kennenlern-Story mit Rob war wirklich sehr, sehr interessant, weil wir haben uns über eBay Kleinanzeigen kennengelernt. So, ich habe ja schon vorhin gesagt, ich habe so eine Kamera auf eBay ersteigert. Ich war halt voll der eBay-Junkie. Ich habe auf eBay gekauft, verkauft. Ich habe ganz viele Markensachen gehabt, G-Star und so. Die habe ich alle bei eBay ersteigert für 15, 20 Euro. Habe die dann getragen und habe die dann teurer weiterverkauft. So, ne? So habe ich meinen Cash gemacht, als ich 14, 15, 16 war.
Da geht auch Moritz Herz auf, glaube ich.
Auf jeden Fall. Ich habe auch mal sowas gemacht.
Okay, geil. Ja, und dann kamen irgendwann Apple-Produkte. Die waren ja sehr, sehr begehrt. Und damit habe ich dann auch irgendwann gehandelt. Und dann war ich auch schon mit Mary zusammen und dann habe ich Mary gesagt, ja, ich kann dir ein cooles MacBook zusammenbauen. So, und das kriegst du dann als Weihnachtsgeschenk. Ne? Die Eltern haben dann viel dazu beigesteuert. Ich hatte nicht so viel Cash. Und da habe ich zwei MacBooks gekauft. Arbeitsspeicher konnte man wechseln. Man konnte so eine kleine Klappe aufschrauben, zack. Mhm. Arbeitsspeicher gewechselt zu dem MacBook, wo der bessere Prozessor drin war. Und dann hat sie das als Weihnachtsgeschenk bekommen und das andere MacBook musste halt weg. Habe ich das inseriert. Und dann kriege ich irgendwann eine Anfrage per eBay Kleinanzeigen, möchtest du dein MacBook gegen ein iPad 2 tauschen? Und wirklich, also no joke, zwei Tage vorher hat mich Papas Kollege gefragt, ob ich ein iPad 2 habe zum Kaufen, weil er eins haben wollte. Und er wusste, dass ich so mit Apple-Sachen handle. Und dann dachte ich so, okay, krass, ich check mal die Preise bei iPad 2, hab dann geguckt, okay, wenn er mir 50 Euro drauf zahlt, das ist voll geil, das passt, dann kann ich das iPad direkt weiter verticken und da habe ich auch das MacBook weg, ne? Und das war mein einziger Tausch bis heute. Ich habe keinen einzigen Tausch in meinem ganzen Leben gemacht.
Gutes Omen.
Nur diesen einzigen. Und ja, dann haben wir uns mit Rob getroffen, ich habe ihm das MacBook gegeben, er mir das iPad, dann sagt er so, ja, kann ich deine Nummer haben? Und dann dachte ich so, what the fuck, wofür braucht er meine Nummer? Wir machen jetzt den Deal und ich sehe den Kollegen nie wieder. Also ich habe ja auch die ganzen anderen Käufer nie kennengelernt. Ja, und dann ich so, ja komm, hier, lass mal austauschen. Und witzigerweise haben wir uns drei Monate später beim Tricking-Training kennengelernt, wovon ich vorhin gesprochen habe. Und in ganz Münsterland waren es vielleicht 50 Leute, die diesen Sport überhaupt zu dem Zeitpunkt kannten. Also wirklich ein Nischen, super krasser Randsport. Und so haben wir uns kennengelernt. Und so hat der Weg uns zusammengebracht und witzigerweise hat Rob das MacBook danach auch teurer verkauft. Also es fing mit einer perfekten Win-Win-Situation an. Und ja, wer hätte das gedacht, dass wir so ähnlich ticken und so ähnliche Visionen haben. Ne?
Also das ist einfach so eine eBay-Kleinanzeige-Inserat, dass dann sozusagen die Basis ist. Also ja. Was wäre passiert, wenn sozusagen dieser Trade nicht gewesen wäre? Ja. Und zumal, wenn du nicht wissen würdest, dass sozusagen irgendwie ein entfernter Bekannter dieses iPad 2 haben wollen würde, hättest du wahrscheinlich gesagt, Digga, was soll ich mein MacBook gegen ein iPad 2 tauschen?
Wirklich. Und ich wollte erst nicht antworten auf diese Nachricht, weil ich dachte, ein Tauschgeschäft ist einfach nicht geil. Und hätte ich diese Anfrage vorher nicht gehabt für ein iPad 2, hätte ich auch nicht geantwortet.
Weil man muss sich auch überlegen, ich weiß nicht, wie viele dazu relaten können. Früher, wenn man halt dann irgendwie so Sachen gereselt hat oder sowas, dann hat man halt wirklich zu 80% so die Müllanfragen bekommen, safe, wo man sich einfach nur dachte, so, Digga, willst du mich jetzt verarschen? Weißt du, also ist frech, dass du mir sowas schreibst, weißt du, wie ich meine? Das heißt, es wäre schon gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, dass du einfach gesagt hättest, so von wegen so, komm, ist einfach nicht lustig.
Ja,
tatsächlich.
Und eigentlich habe ich immer alles nur über eBay verkauft, weil eBay war halt viel leichter, du inserierst das und du musst gar nicht kommunizieren.
Keine Steuern auch und sowas.
Ja, irgendwie so genau. Alles. Und zu dem Zeitpunkt hatte eBay schon diese Gebühren da angehoben. Und da dachte ich so, boah, das MacBook für 240 Euro oder so verkaufen, da muss ich noch 20 Euro abdrücken, nee, mach ich über eBay Kleinanzeigen.
Guck, für 340 Euro klingt auch sehr gut aus heutiger Sicht. Kannst du eine Null hinterhängen, glaube ich.
Ja, das stimmt. Und so kam das. So haben wir uns kennengelernt.
Crazy. Wenn man sich so ein bisschen so die Geschichte dann weiter anguckt, dann findet ihr irgendwie euren Weg zusammen. Ihr habt irgendwie ziemlich viele Interessen. Ich glaube, ihr seid irgendwie ziemlich ähnlich und ihr werdet dann ja auch irgendwie beste Freunde. Also man merkt natürlich, okay, da hat ziemlich viel gepasst. Das ist jetzt nicht nur irgendwie eine Work-Relationship, sage ich jetzt einfach mal. Also da stimmt nicht. Dann schon ultra viel. Wie war denn vielleicht so ein bisschen so dann irgendwie der Weg zu Crew10? Weil irgendwie finde ich das immer recht spannend rauszufinden, wie das ist sozusagen von diesem, sag ich mal, wilden Westen, okay, wir machen jetzt mal irgendwie ein, zwei Projekte zusammen zu, okay, fuck, das muss irgendwie ein bisschen ernster werden. Ja. Wie waren denn so die ersten, also wann habt ihr es erstmal vielleicht Crew10 genannt und wie waren so die ersten Schritte, das irgendwie so ein bisschen zu professionalisieren? Also irgendwie, Wie hat das gegeben?
Also, wie ich schon vorhin erzählt habe, wir wollten halt YouTuber werden und dafür haben wir einen Namen gesucht. Wir waren halt so eine Bande aus 5 Jungs, waren immer unterwegs, geilen Scheiß gemacht, jeder für sich irgendwie sehr speziell, alle Draufgänger, wir wollten uns einfach zeigen. So, zu dem Zeitpunkt haben wir schon Instagram gemacht.
Also auch ein bisschen verrückt im Kopf.
Ne? Auf jeden Fall, also verrückt im Kopf ist sogar noch untertrieben.
Wie sind die anderen Power Rangers so? Also 2 Power Rangers kenne ich ja dich und...
Genau.
Ist Leonid einer davon?
Nee, Leonid nicht, der kam später. Das war Jan, der hat jetzt 916 Productions in Münster, dann Asen. Der nennt sich Laserboy, also alle kennen ihn eigentlich nur unter Laserboy, kam damals aus Münster und ist jetzt, hat bei lange Zeit bei Pekador gearbeitet, ich glaube, ist immer noch bei Pekador und macht auch Filmmaking so nebenbei. Und dann gab es noch Sui, das ist der 5. im Bunde. Und Sui, der macht jetzt Immobilien.
Cristiano Ronaldo?
Sui! Sui! Genau, eigentlich jetzt nur mit J hinten. Ja, und das waren so, mit denen haben wir gestartet. Und wir dachten einfach nur, die in Amerika machen auch so Crews und haben so YouTube-Kanäle und machen Millionen Aufrufe, das können wir safe auch, nur wir machen das in Deutschland so, ne? Und da haben wir damit angefangen, haben uns den Namen dann ausgedacht. Rob und ich saßen so im Auto vor seiner alten Wohnung, die er bei seinen Schwiegereltern hatte. Und dann haben wir so gebrainstormt, hatten direkt Instagram auf und haben geguckt, okay, welche Namen gibt's noch nicht, welche Domain gibt's noch nicht. Und dann kamen wir auf den Namen Crew10. Domain war frei, Insta-Kanal war frei. Dann dachten wir so, okay, hört sich richtig geil an. Also aus Crew10 kann man auf jeden Fall was machen. Und das zeigt auch unsere Werte. Wir sind eine Crew, wir sind cool. So, die 10 hatte damals nur die Ableitung, dass es Team 10 gab in Amerika, wo Logan Paul und so waren. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und das war so quasi so das Pendant. Und dann haben wir uns halt so genannt und haben daraus dann einen YouTube-Kanal gemacht und auch einen Instagram-Kanal. Und da haben wir relativ schnell den Roadtrip 3.0 gemacht. Das war so unser erstes Banger-Video. Gibt's auf YouTube. Gerne anschauen. Ist richtig cool geworden. Schon so lange. Quasi 2018 war das, 7 Jahre. Ja, und das war quasi der Start von Crew10. So ist der Name dann erweckt worden zum Leben. Und dann ging es eigentlich nur um Reichweite. Wir wollten halt, wie gesagt, coole YouTuber werden. Haben dann irgendwann die Challenge gemacht, dass wir in 365 Tagen 365 Videos produzieren und damit 1 Million Follower generieren. Das war das Ziel. Haben wir absolut verfehlt. Wir haben nach 365 Tagen irgendwas über 1000 Follower gehabt, also über 2000, also völlig gescheitert. Weil wir
aber ihr habt durchgezogen, 365 Videos.
Wir haben alle Videos abgedreht, wir haben uns damit aber übernommen. Die ersten 100 Videos waren echt gut von der Qualität, wir haben die Community mitgenommen und haben das gemacht und das war wirklich Daily Hustle. Wir hatten keine Vorplanung, wir haben nie konzipiert, wir haben eigentlich gar nichts bedacht. Das war Just Do It so, das war der Nike-Slogan, wir haben einfach angefangen. Und witzigerweise haben wir den ersten Vlog gedreht an einem Tag, wo Rob und ich einen Workshop irgendwo in Bayern hatten. Also wirklich ultra weit weg. Wir saßen bis 12 Uhr nachts an der Präsentation, haben die gebastelt und mussten um 2 Uhr nachts losfahren, weil wir um 9 Uhr den Termin beim Workshop hatten. Und zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, wir machen jetzt diese Challenge. Also eigentlich so dumm. Und haben es aber trotzdem durchgezogen. Während der Fahrt haben wir gefilmt, dann beim Kunden haben wir ein bisschen was mitgefilmt, nach dem Kunden haben wir mitgefilmt und wir sind an dem Tag hin, Workshop den ganzen Tag gehalten und sind zurückgefahren. Währenddessen hat Rob dann im Auto noch den Vlog geschnitten. Wir haben den bei irgendwo hochgeladen und dann war da so, okay, das war Day One und morgen muss ja der nächste Vlog oder Video kommen, wie auch immer. Und dann haben wir das 365 Tage gemacht, neben dem, dass wir schon die ersten Workshops gehalten haben, die ersten Kundenprojekte gehabt haben, weil Rob da schon selbstständig war und hat gesagt, ich mache jetzt Videos. Und ich kam irgendwann, so ich sag mal ein Jahr später, habe ich mich dann auch selbstständig gemeldet und kam dann dazu. Und in dieser Zeit haben wir halt diesen YouTube-Kanal gemacht, Das war crazy. Also wir haben wirklich gehustelt, wir haben nicht geschlafen diese Jahre und wir waren so happy, als die Challenge vorbei war, obwohl wir nicht erfolgreich waren. Aber ich kann euch jetzt sagen, das war das krasseste Filmstudium meines Lebens. Wir haben in einem Jahr so verdammt viel über Konzeption, Ideen, Kreativität, Filmproduktion, Ton, YouTube, Social Media, über alles gelernt. Das war echt heftig, also sehr, sehr lehrreich. Aber ja, so ist der Name dann von Crewten ins Leben gerufen worden. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, wir haben diese Challenge gemacht und währenddessen hatten wir schon coole Aufträge, weil die Leute auf uns aufmerksam wurden. Deswegen, obwohl wir keine krasse Reichweite erzeugt haben, hatten die Leute auf dem Schirm, dass wir halt Videoproduktion können und dass wir coolen Content einfach machen, ne? Und etwas in Szene setzen können. Ja. Das war eigentlich, ich sag mal, irgendwo auch der USP. Wir haben uns in Szene gesetzt und die haben gesagt, ja, so wie ihr das macht, das wollen wir auch. Und zum Beispiel zu dem Zeitpunkt hat Rob sogar einen Auftrag bekommen, der war 60.000 wert. Also wirklich ein High-Value-Ticket. Ein Projekt, das war halt Hustle ohne Ende. Er musste 10 Tage, jeden Tag 12 bis 14 Stunden filmen mit 3 Leuten und danach das Ganze aufarbeiten. Also 60.000 Euro war wirklich komplett unterbezahlt, aber zu dem Zeitpunkt, so viel Geld habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. So.
Von manchen Leuten das Jahresgehalt.
Ne? Ja, genau. Und dann dachte ich,
viel.
Ja. War richtig crazy. Und so kam es dazu, dass wir gemerkt haben, ey, das hat ultra viel Potenzial und Rob ist ja generell sehr driven. Marvin ja. Kennt ihn ja so. Er pusht immer alles und wenn er was macht, muss es halt geisteskrank sein. Das muss immer Top-Level sein. Er misst sich auch dann immer nur mit den Besten. Und dann habe ich gemerkt, ey, der Junge hat richtig Drive so. Und ich glaube, er hat das Gleiche so bei mir gemerkt, weil egal, wo er was gemacht hat, wie wir gemacht haben, ich habe halt immer mitgezogen und wollte halt auch in dieses Game irgendwie mit rein. Und dann haben wir irgendwann 2019 gemerkt, dass es halt richtig geil vibe, so Mitte 2019, haben dann beschlossen, eine GmbH zusammen zu gründen, weil unser Ziel war es, größer zu wirken. Mit einem, beide Einzelunternehmer, beides Freelancer, ist man irgendwie keine Firma. Wir wollten einfach eine Firma sein. Und dann haben wir uns zu einer GmbH und Co. KG entschlossen, was im Endeffekt eigentlich scheiße war, weil wir jetzt zu einer GmbH umtransformiert haben und hat ultra viel Cash gekostet, einfach nur steuerliche Hintergründe. Aber das war so der Startpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt professionalisieren wir Crewten. Und die anderen Boys, Jan war dann noch 2 Jahre mit am Start, Asen war, glaube ich, auch noch ein Jahr am Start und Sui ist eigentlich direkt rausgegangen. Der hat dann gesagt, ich mache mein Studium zu Ende und gehe in eine andere Richtung, was ja auch völlig okay ist. Ja, und so hat sich das Ganze irgendwie entwickelt und wir haben dann aus Crewten eine richtige Firma gemacht.
Aber wart ihr da zu viert dann noch drin? Oder war es... deine Firma mit Rob zusammen?
Genau, wir haben zu zweit gegründet. Jan war erstmal selbst Freelancer, dann war er bei uns angestellt, ist dann rausgegangen und Asen war auch quasi Freelancer und wir haben dann die Projekte, ähnlich wie Rob und ich vorher das Ganze umgesetzt haben, auf Projektbasis haben wir das dann mit denen zusammen gemacht. Aber die Firma haben Rob und ich dann zusammen gegründet.
Lass uns mal so ein bisschen ein Fast Forward machen jetzt zu 2025. Ja. Ihr habt jetzt knapp unter 30 Leute, arbeitet mit Kunden wie Nike, Absolut Teamsport, you name it, zusammen.
Ja.
Was waren dahin vielleicht so die größten 3 Meilensteine, wenn du so sagst, ey, das ist krasses passiert, weil gefühlt, wenn ich mir eure Instagram-Stories angucke oder alleine deine Instagram-Story, könnte man jeden Monat irgendwie so 3 Meilensteine da abreißen. Ein Lambo auf die OMR gesetzt, keine Ahnung, dann TV-Kampagne produziert, mit Bayern-Spielern geshootet, irgendwie mit Wilson so eine geisteskranke Animation rausgehauen.
Ja.
Also das wirkt wie nach außen einfach wie so ein komplettes Highlight-Reel, aber vielleicht ist aus deiner Sicht nochmal geil einzufangen, wo du so sagst, okay, das sind wirklich so Knackpunkte gewesen, die waren für den Erfolg von Crewten auch irgendwie, ja, bemerkbar oder nennenswert.
Ja, also du hast einige Meilensteine auf jeden Fall schon genannt und als ich die Frage in eurem Briefing gelesen habe, dachte ich so, boah, fuck, Alter, was sind denn die Meilensteine?
Voll schwierig, das so runterzubrechen.
Ja,
ne?
Und dann überlegst du, was ist denn Meilenstein, was ist denn überhaupt für die Leute interessant, was ist denn für die beiden Jungs interessant, was ist denn eigentlich für mich relevant? So, ne? Also die Fragen habe ich mir dann gestellt.
Man powert halt einfach einmal weiter durch und gibt Gas und kann man das, glaube ich, auch immer nicht so wirklich wahrnehmen.
Genau.
So zumindest merke ich das bei mir so ein bisschen.
Und das Ding ist, vor 5 Jahren hätte ich wahrscheinlich die Frage ganz anders beantwortet, als ich es jetzt tue, weil es verändert sich, also die Perspektive verändert sich auf Meilensteine oder auf Erfolge, was ist generell Erfolg und so weiter. Ne?
Was ist denn überhaupt der Erfolg?
Weißt du, wie ich meine? Ja. Also für mich bin ich immer noch am Anfang. Ja. So für mich habe ich noch so, ich sag mal, 20 Jahre to go, bis ich vielleicht irgendwann mal erfolgreich werde, weil das, was ich jetzt habe, also hört sich jetzt doof an, aber reicht mir noch nicht. Also ich möchte auf jeden Fall was...
Ja.
Größeres, anderes, mehr, wie auch immer, das so to be discussed so. Aber was sind eigentlich so die Meilensteine? Also für mich war ein großer Meilenstein erstmal der Verbund mit Rob. So, weil das war ja, wie gesagt, mein historischer Moment bei Crouten. Auf einmal war Crouten eine Firma. So, das war einer der ersten Meilensteine. Dann war, als wir, wir haben echt kurz nachdem wir gegründet haben, direkt ein Nike-Projekt gemacht, ein Jahr später. Das war krass. Also das war auch einmal, krass, wir haben mit Nike zusammengearbeitet, ne? Das Projekt war vielleicht 3K oder so, ne? Also ein Mini. Piss-Projekt, aber das war trotzdem direkt an Nike fakturiert. Ja. Das heißt, wir hatten da auf einmal Nike mit drin.
Kunde Nike.
Ja, genau. Fakt. Dann war ein großer Meilenstein die 100K auf TikTok. Das haben wir zelebriert. Das müsst ihr eigentlich einblenden, wenn ihr das schneidet. Das wäre echt krass. Da haben wir so einen TikTok gedreht, wo wir ausrasten. Krass. Das war ein Meilenstein. Ich sag mal, nichts wert eigentlich. Weil davon kann ich mir am Ende jetzt auch nichts kaufen. Aber das war für mich einfach ein richtig geiler Erfolg.
Aber mit dem Crouten-Firmenkanal?
Ja, genau, mit dem Crouten-Firmenkanal, ja, richtig. Und dann war ein großer Meilenstein für mich auch unser erster Angestellter, Fabi. Wir haben ihn angestellt, wir wussten nicht mal, wie man einen Arbeitsvertrag aufsetzt. Weil ich hab nie irgendwo gearbeitet, Rob schon, der war vorher bei damals Selexon, jetzt Visonex aus Emsletten, auch eine sehr erfolgreiche Firma. Der Geschäftsführer davon oder auch der Gründer ist, war so Robs Mentor quasi. Rob ist ihm auch sehr, sehr dankbar für seinen ganzen Weg, weil er hat echt viel da mitgenommen. Und genau, das war so noch ein Meilenstein. Und dann war zweiter Meilenstein Leonid, den kennst du. Mhm. Er macht unser ganzes Controlling. Der war seit Day One da. Er ist eigentlich nur dazu gekommen, weil Corona am Start war und er nicht wusste, was er machen soll, weil er ist gerade vor einem Jahr oder so nach Deutschland gezogen oder vor 2 Jahren konnte noch gar kein Deutsch, war noch nicht so richtig integriert, hatte noch kein soziales Netzwerk hier in Deutschland und ich kannte ihn und habe gesagt, ja, wenn du willst, kannst du einfach mit zur Arbeit kommen, bei mir chillen, wenn du willst, und dann ist er wirklich jeden Tag einfach mitgekommen, einfach so. Ich dachte so crazy und hat einfach alles mitgemacht, was wir gemacht haben und er hat alle Aufgaben abgenommen und dann war da so quasi so ein Praktikum haben wir dann mit ihm gemacht und irgendwann haben Rob und ich gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, dich anzustellen, dann werden wir dich als allererstes einstellen, egal was kommt, und das haben wir dann irgendwann erfüllt. Dann kam der Tag, wo wir den angestellt haben, da war auch mit Corona ein bisschen entspannter, ja, und der ist ultra wichtiges Asset für uns gewesen, dass wir das Wachstum so, ich sag mal, generieren konnten, weil er uns halt einfach sehr viele Sachen vom Hals gehalten hat, die erstmal keine große Wirkung erzielen oder die nicht für den Business Boost da sind. Ja, und witzigerweise, ich weiß nicht, ob ihr euch mit 16 Personalities auskennt, mit dem Test, mit dem arbeiten wir ja, das war so, ich sag mal, so die Kerngruppe. Die 4 Leute, das waren einmal Rob, er ist rot, das war einmal ich bin grün, da war Leonid, er ist blau und Fabi, er ist gelb.
Also einmal ein komplettes Spektrum einmal, abgedeckt.
Genau, das ganze Spektrum, und mit diesem Team haben wir gestartet und das hat wirklich, ist richtig gut funktioniert und das war auch irgendwo so ein, jetzt rückenwirkend würde ich sagen, irgendwie so als Meilenstein bezeichnen, dass wir so eine geile Teamkonstellation gemacht haben, obwohl das, ich sag mal, sehr, sehr breit zeitlich gefächert ist. Ja, und dann Meilenstein, so die G-Klasse war auf jeden Fall Killer-Marketing-Move, weil dann kannte uns jeder wegen der roten G-Klasse. Irgendwann haben wir gesagt, okay, die G-Klasse hat voll geil.
Wer hat eigentlich die Idee?
Rob. Also Rob, der dreht ab und zu durch so, ne? Der genauso wie der Lambo. Witzigerweise hatten wir in 2020 ein Vision Board mal gemacht. Und das haben wir beide vergessen. Wir haben dann so ein altes iMac angemacht und dann war auf einmal Gebäude, Crouten drauf und 2 Lambos, Huracan, rot und weiß. Und dieses Foto haben wir, wie gesagt, vergessen. Und dann machen wir das irgendwann auf und denken so, fuck, Alter, wir haben jetzt wirklich einen Huracan.
Ja.
Und wir haben auch einen weißen Porsche auch noch. Also sei es, die Farbgebung passt, die Farbwelt passt. Und auch das haben wir quasi so stark verinnerlicht, dass wir es irgendwann erreichen.
Das ist komplett euers, aber arbeite genau. Ich auch dran. Ne?
Ja, und das Schild machen wir bald. Also wir kriegen geil. So ein großes Werbeschild, ja. Und das waren so die Meilensteine, so kurz runtergerattert. Also ich habe wahrscheinlich schon viel zu viel erzählt jetzt.
Nein, gar nicht. Aber sozusagen diese Thematik mit den Autos ist ja irgendwie was bei euch ja irgendwie schon besonders ist. Ja. Also irgendwie, also das ist dann, das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, dass dann irgendwie ein komplett folierter Huracan oder halt eine geisteskranke G-Klasse, riesengroße Karre, gebrandet auf Crouten. Was ist so ein bisschen so der unternehmerische Gedanke vielleicht dahinter? Also irgendwie so, findet natürlich jeder geil, reicht vielleicht auch irgendwie einfach schon in der Welt, wo ihr unterwegs seid, alle Sachen, die irgendwie was, ja, Begierde wecken, die irgendwie anders sind als der Rest. Das sind ja eben genau solche Statussymbole wie so eine G-Klasse oder so ein Lambo. Wie kam so die Idee dazu oder wie wichtig sind die irgendwie, kann man das irgendwie einordnen, wie wichtig die bei euch in der allgemeinen Strategie irgendwie so ein bisschen sind?
Ja, ich würde sagen, viele Unternehmer hätten gesagt, ihr macht den absoluten Scheiß. Und das haben auch viele gesagt, als wir denen das erzählt haben. Also den unternehmerischen Wert hätten die wahrscheinlich nicht erkannt. Wir haben das auch nicht nur aus dem unternehmerischen Wert gemacht, weil wir auch selber generell Bock hatten. Und wir haben halt gemerkt in unserer ganzen Laufbahn, dass wenn wir etwas geil gefunden haben und für etwas standen, dann ist es bei den anderen Leuten sehr gut angekommen. So. Und das heißt, wir machen etwas für uns, was richtig geil ist, und die Leute spüren die Energy, wenn wir was Geiles machen und adaptieren das und sagen so, ey, wir merken, das ist voll krass und ihr brennt für etwas. Gibt uns ein bisschen von der Flamme ab. So, das war quasi unsere Kundenakquise. So, wir haben ja vorhin sehr viel schon über Kundenakquise gesprochen. Mhm. Das war quasi, wir haben einfach unseren Spirit nach außen getragen und gezeigt, was wir Cooles machen können. Und ja, die G-Klasse, wie gesagt, wir waren immer schon Fan von der G-Klasse. Wir wollten schon 2019, haben wir über Huracan und G-Klasse gesprochen, weil wir einfach so, ich sag mal, auf schöne Dinge stehen, auf ästhetische Dinge, auf irgendwie etwas, was für sich selber steht und was spricht, ohne was zu sagen. So, und das war auf jeden Fall irgendwann die G-Klasse. Und ein Mitarbeitender von uns hat unseren T6 an die Wand gefahren, die ganze Seite war kaputt. Und dann so, Rob, scheiße, wir brauchen ein neues Auto. Und dann ist er auf Mobile gegangen und auf einmal sagte mir, hier, guck mal, eine rote G-Klasse, sollen wir die holen? Ich so, hä? Passt doch gar nicht. Wir brauchen Bulli, wenn dann, und nicht eine G-Klasse. Ne? Und dann haben wir uns darüber unterhalten und er so, ja, aber guck mal, G-Klasse rot, boah, krass, das wäre voller krasse Marketing-Move. Jeder wird uns kennen, wenn wir die G-Klasse, machen wir erstmal coole Fotoshootings damit und branden das. Ich so, ja, safe, auf jeden Fall geile Idee. Also da müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Die Leute raffen schon, was wir damit sagen wollen. Haben wir die G-Klasse geholt. Also, by the way, das war auch echt günstig finanziert. Also da war der Zins noch günstig. Wir haben das vielleicht 600 Euro im Monat dafür bezahlt. Also wirklich unfassbar günstig. Ja, genau. Muss halt eine kleine Vorzahlung machen, kannst einen Restwert machen, aber eine G-Klasse hat halt immer Restwert. Deswegen, also
für alle. Kauft die Karren dann wirklich?
Ja, klar, alle.
Ach, verrückt.
Ja.
Auch der Huracan, der ist gekauft.
Der ist quasi geleased mit einem mit einer Rauskaufoption am Ende. Das heißt, du kannst ihn zum Restwert rauskaufen. Ja, das heißt, das ist quasi wie eine Finanzierung. Du kannst besser steuerlich abschreiben.
Das ist ja geisteskrank.
Ja, genau. Also man muss halt wissen, wie man das Ganze verpackt und wie man seinen Cashflow und so weiter. Aber das ist ja nochmal ein Business-Thema. Die haben beide Spaß
daran, sich damit auseinanderzusetzen, ja, wie das dann
ich,
am besten
ich hätte auch Spaß daran, genau, wenn ich überlegen müsste, ob ich mir jetzt einen Huracan oder, keine Ahnung, einen Aventador hole oder was. Das ist aber ein Luxusproblem. Also so. Ja, ja. Und dann würde ich auch gerne mal einen Tag meiner Arbeitszeit retten. Nein, ja, das ist ja ultra, ultra geil. Ja. Aber gibt es so eine Korrelation dann irgendwie auch zu diesen Kundenprojekten oder kann man irgendwie messen, wie wichtig das irgendwie auch nach, also klar, das ist natürlich irgendwas, okay, wir haben Feier, ja, wir haben irgendwie, wir brennen dafür, ja, für was wir machen und das ist natürlich auch ein geiles System, aber wenn man sich so ein paar Kundenprojekte ja schon so ein bisschen anguckt, sieht man die ja auch irgendwie, ja, immer mal wieder dann, also kann man jetzt nicht vorstellen, dann ist er manchmal, glaube ich, irgendwie, wird der ja, glaube ich, so umgebrandet, glaube ich, so ein bisschen.
Genau, also das ist so die Story zur G-Klasse, die hat uns echt gutes Marketing dann gebracht für 500 Euro oder 600 Euro im Monat, das war wirklich sehr, sehr geil, also ich sag mal, hohen Marketing-Value einfach, aber keine Aufträge, zumindest nicht direkt, dass man sagt, ey, ich habe die G-Klasse gesehen, ich will ein Video. So, das gab's nicht. Aber ich sag mal, im Gesamtsystem hat das gut funktioniert, weil wir haben damit einfach so eine hohe Sichtbarkeit erzielt. So, beim Lambo ist es ein bisschen anders. Ich glaube, das ist so die Story, worauf du gerade so hinausluscherst. Wir haben uns für den Lambo entschieden. Da waren wir gerade finanziell gut gestellt. Rob und ich haben gesagt, okay, was könnte der nächste krasse Marketing-Move sein? Weil irgendwie waren so alle Ideen so ausgeschöpft.
Das war Ende 23 oder so, ne?
Ja, genau, das war September oder Oktober 23, irgendwie so. Ja. Und wir wollten halt schon immer diesen Lambo haben. Wie gesagt, es gab ein Vision Board von ganz lange her, wo dieser fucking Huracan da war. Und dann schickt mir Rob auf einmal so ein Performante, das ist so ein spezielles Modell vom Huracan. Und dann haben wir uns angeguckt und Preise verglichen und wo kann man was holen und können wir das überhaupt leisten, bla bla. Alles erstmal besprochen. Und dann hat Rob weitergeguckt und dann hat er ein STO gefunden, also so das High-End-Modell vom Huracan, so das ist wie so ein 63 AMG, so kann man sich das vorstellen. Oh,
schon ein bisschen mehr, würde ich sagen.
Ja, also im Verhältnis.
Da gibt es da irgendwie immer nur 250 Stück von oder sowas, oder wie 500 oder sowas, oder?
Ja, ein bisschen mehr, ich glaube, okay, glaub 2000 gibt es davon, aber weltweit, ne, also trotzdem sehr, sehr wenig. Ja, und ja, auf jeden Fall hat er mir den geschickt und dann der so, ey, boah, fuck. Wenn wir das machen, lass uns einfach nach dem STO, nach dem krassesten Modell gucken, weil wir hauen halt immer so auf die Kacke, deswegen, wenn, dann muss es das krasseste sein. Ja, und dann haben wir halt besprochen, können wir das, wie gesagt, leisten, was für einen Marketing-Effekt hat das, da haben wir mit vielen gesprochen, da haben die gesagt, boah, mach das auf keinen Fall, das können YouTuber oder Fußballspieler, sonst seid ihr Assis, wenn ihr Lambo fahrt, so, ne, haben uns viele gesagt. Und dann haben wir es trotzdem gemacht. Und dann dachten wir probieren es einfach mal, ne, und dann haben wir diesen Lambo geholt, mit dem Zweck, da haben wir uns versprochen, wenn wir diesen Lambo holen, dann werden wir den auf jeden Fall irgendwie vermarkten. Mhm. Koste es, was es wolle. So, das war unser Motto mit diesem Lambo, ne? Weil wir wissen ja auch, dass so, der läuft auch über die Firma, also es soll ein Marketingfahrzeug sein, aber wer weiß, ob das fürs Finanzamt ausreicht, wenn man sagt, das ist einfach nur ein Marketingfahrzeug, sondern es muss ganz klar ein Value dahinter geben. Und dann haben wir den bei unseren Kunden versucht zu platzieren. Hat so, ich sag mal, semi geklappt. So ein paar kleinere Aufträge gab es, wo wir den Lambo eingesetzt haben. Ich sag mal, so einen Gegenwert konnten wir schon argumentieren, aber natürlich nicht in dem Verhältnis, was so ein Ding kostet. Ne? Das kostet über, ich weiß nicht, 350, 360k.
Wirklich?
Ja, kostet so ein Lambo also schon echt viel. Dann kam irgendwann ein absoluter Teamshot auf uns zu und dann sagt, ey, wir wollen mit Nike eine coole Kampagne machen für die EM24. Wir haben schon ein fertiges Konzept liegen, aber wir würden noch einen Plan B mal in Betracht ziehen. Vielleicht kann man da irgendwie noch kreativer denken oder whatever, ne, anders denken. Ja, und dann haben wir mit Paul, das ist der Ansprechpartner von Absolut Teamsport, so gebrainstormt, haben dann so eine, so ganz grob mal eine Idee in den Raum geworfen, wie wäre es ein Roadtrip über die EM und wir sind ganz nah bei der Community und wir folieren einfach Autos. Ihr habt doch den Lambo, sollen wir den nicht irgendwie mit einbauen? Und dann kam so die Idee und dann haben wir gesagt, safe, also wenn das jemand umsetzen kann, dann sind wir das. Weil wir haben Lambo und G-Klasse vor der Tür, wir müssen nicht ganz hohe Mietpreise zahlen, irgendwelche Kackversicherungen, weil das eh schon versichert ist und so weiter und so fort. Also es gab viele Pluspunkte für so eine Kampagnenumsetzung. Dann haben wir einen Pitch vorbereitet, haben das gepitcht, fanden die geil, dann kam schon eigentlich alles so, ich sag mal, das eine zum anderen und dann waren wir mitten in dieser Kampagne drin und dann mussten die Autos foliert werden. Marga hat die ganzen Designs für die Autos gemacht. Wir haben uns entschlossen, zwei Schuhe aus diesem Mercurial und ja. Phantom, genau, die beiden Schuhe als Vorlage zu nehmen für die Schuhe und die in dem Design zu folieren und mit diesen zwei Schuhen quasi rumzufahren in Deutschland und die zu präsentieren. Ja, und das hat dann halt, ich sag mal, einen sechsstelligen Betrag für uns eingespielt. Also war ein sehr krasser Erfolg. Wir haben in dieser Kampagne organisch 40 Millionen Views generiert auf Plattformen TikTok, Instagram und YouTube. Wir durften den Wagen bei Nike im Headquarter präsentieren, weil das eine der erfolgreichsten Kampagnen zur EM-Zeit war. Ein ganz Nike-Headquarter hat diesen Lambo gesehen und wusste von Crew 10 Bescheid. Ja, wir waren beim Headquarter von Absolut Teamsport Sport 2000, die wollten auch alle diesen Wagen sehen, also es hatte so einen unfassbar kranken Impact, das ist heftig. Und dabei war das Ziel klar, den Lambo zu verkaufen und wir hatten auch noch ein weiteres Ziel, den Lambo zum bekanntesten Lambo Deutschland zu machen. Ich glaube, damit haben wir es auf jeden Fall geschafft. Ja, das ist so der Value des Autos. Also so haben wir für uns dieses Autogame irgendwie erschlossen. Man muss noch kurz dazu sagen, so das werfe ich nochmal als kleinen Brocken mit rein. Wir haben halt gemerkt, dass Autos Netzwerke eröffnen. Rob wollte unbedingt vor 30 einen Porsche haben. Das war sein persönliches Ziel, hat er erreicht. Er hat mit 29 so einen Porsche GT4 gekauft. Den habe ich jetzt, by the way, habe ich dann übernommen, als er sich einen anderen geholt hat. Und mit diesem Porsche hat er beim Kauf Handshake gemacht, hat gesagt, ich kaufe den nur, wenn ich eine Stunde beim Marketing bekomme. Er hat eine Stunde beim Marketing dort in dem Porsche-Zentrum bekommen. Wir haben 60k Projekt geclosed, da direkt mit dem Marketing, also der Porsche hat sich fast direkt gerechnet. Und da haben wir auch schon gemerkt, dass Autos halt ein Value haben und Netzwerke öffnen. Da haben wir uns dann mit Porsche-Fahrern connected, da haben wir gemerkt, okay, Porsche-Fahrer haben alle so 2-3 Euro in der Tasche, mit denen kann man auch.
Ich fahre jetzt keinen Bus.
Genau, richtig.
Jetzt kostet ein bisschen weniger. Die letzten Wochen auf einem Lambo-Event oder sowas gewesen.
Genau, da haben wir auch nochmal ein Netzwerk. Ist, by the way, Lambo-Netzwerk ist ein ganz anderes Netzwerk als ein Porsche-Netzwerk. Ja. Das ist so verrückt, wie unterschiedlich die Menschen sind. Und wir sind irgendwie so in beiden. Und das ist so quasi der Value. Man muss halt gucken, okay, welche Dinge bringen die irgendwie einen Wert? Wie ist dieser Wert messbar oder wie kann man diesen Wert greifen? Und wenn es dir Spaß macht, dann nutzt dieses Netzwerk für dich. Also ich glaube, so ein Uhrengame gibt es auch wahrscheinlich oder Sneaker oder whatever. Also man muss halt etwas für sich finden, was man für sich irgendwo auch vielleicht in einem Business Case umwandeln kann und trotzdem daran Spaß hat.
Lass uns vielleicht nochmal 2-3 Worte dazu verlieren, bevor wir dann in den zweiten Part einsteigen, wie sich Crew 10 entwickeln wird. Also ihr habt ja jetzt super viele große Projekte schon gemacht. Ja. Die EM-Kampagne 2024 war, glaube ich, ein Highlight. Bayern-Spiele habe ich eben schon erwähnt. Genau. Keine Ahnung. Was wird denn noch so kommen? Also wohin soll die Reise noch gehen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wir stehen ja gerade eh vor so einer krassen Entwicklung in der Medienwelt. Also die KI, die gibt einerseits viele Möglichkeiten, andererseits wandelt sie Jobs oder vernichtet Jobs sogar komplett. Und da müssen wir halt gucken, dass wir relativ flexibel bleiben und uns anpassen. Wir haben uns mit der Firma, ich sag mal, aus so einer klassischen Filmproduktion eher jetzt eine Agentur entwickelt, wo wir auch beraten, Konzepte entwickeln, Ideen entwickeln, die Strategie gemeinsam ausarbeiten, dann den kompletten Drehplan erstellen und dann auch die Produktion dahinter machen und auch gucken, okay, wie kann man das sinnvoll aussteuern, damit das auch die richtigen Kunden trifft oder die richtige Zielgruppe generell, damit es auch messbare KPIs abwirft und so weiter und so fort. Das heißt, wir machen viel mehr als nur geile Videos. Also unser Slogan heißt, wir machen geile Videos. Wahrscheinlich ist es schon so ein bisschen veraltet. Müsste man wahrscheinlich schon mal umdenken. Aber es geht halt um Kampagnen und es geht um Werbewirkung am Ende. Das ist so das finale Ziel. Und da gehen wir halt mit unseren Brains rein und gucken, okay, wie können wir die richtige Werbewirkung mit Content, weil Content ist halt das wichtigste Asset, egal ob es um E-Commerce bei euch geht oder ob einfach nur über eine klassische Webseite, über einen guten Social-Media-Auftritt, überall ist halt Content der Value. Und da greifen wir relativ an der Wurzel an und geben den Kunden halt auch unsere Expertise weiter, damit er sich besser aufstellen kann. Das ist so die Entwicklung von Crew10. Und da wollen wir weiterhin geile Projekte machen. Also so, ich sag mal, die Kunden, die wir jetzt schon betreuen, sind auch weiterhin die Kunden, mit denen wir auch arbeiten wollen. Wir machen viel im Lifestyle-Bereich. Also ich sag mal, wir sind alle sehr verrückt, hast du ja schon am Anfang gesagt. Und dafür stehen wir auch. Wir wollen kreative, verrückte Ideen erzeugen. Wir wollen etwas machen, was vorher noch nicht sichtbar war oder vorher noch nicht so existiert hat. Mal anders denken. Das Unternehmen, was mit uns arbeitet, auf neues Kreativitätslevel heben. Wir geben aber auch die Expertise gerne ins Unternehmen weiter. Das heißt, wir gehen auch mit Workshops rein und sagen, ey, guck mal, damit wir vielleicht etwas umsetzen können, müssen wir euch erstmal schulen, damit ihr einen bestimmten Standard in eurem Unternehmen habt, damit wir später das Ganze, ich sag mal, auf ein anderes Level heben können. Weil teilweise, wenn du etwas Verrücktes pitcht, besteht noch nicht genug Know-how im Unternehmen, um zu verstehen, wo wollen wir hin. So wie mit dem Lambo. Also, dass wir den Lambo gekauft haben, haben wahrscheinlich ganz viele nicht verstanden. Aber aus unserer Sicht hat das
Voll Sinn ergeben,
genau. Und das haben wir dann halt für uns genutzt. Und genau so wollen wir das auch für unsere Kunden machen. Und das wird so, ich sag mal, der nächste Step, dass wir da noch mehr kommunizieren, dass wir immer mehr in diese Videokampagnen gehen, weil klar, Filmproduktion so macht uns Spaß, ist auch immer noch irgendwo unser Kerngeschäft. Aber ich glaube, bei uns schlummert einfach viel, viel mehr, was wir noch nach außen tragen können.
Geil. Du hast eigentlich schon die perfekte Überleitung geliefert, um in den zweiten Teil einzusteigen, aber lass uns mal eine von zwei Fragen, die wir jedem Podcast-Gast stellen, noch einschieben. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ja, das ist, also Bier trinke ich ja nicht. Also wahrscheinlich kommt das so aus meiner Taekwondo-Zeit. Heute habe ich mir quasi ausgezogen, jetzt weiß jeder über alles Bescheid. Und seit dieser, also ich habe noch nie, also vielleicht 2-3 Mal Alkohol probiert, so, aber nie richtig getrunken und bis heute ist es halt aber einfach gar kein Ding.
Kaffeekonnoisseur bist du ja auf jeden Fall.
Genau, Kaffeekonsum durch unsere Kaffeemaschine kam irgendwann. Witzigerweise habe ich auch früher nie Kaffee getrunken. Das kam eigentlich nur durch meine Bachelorarbeit für mein Master im Maschinenbau. Da gab es halt diese Kaffeemaschine und das war viel einfacher als einen Tee zu machen. Und dann irgendwann bin ich auf Kaffee übergeschwappt. So. Ja, egal.
Und heute trinkt er 5 Espresso am Tag oder so.
Genau, wenn es dazu kommt, dann kann es auch.
Sympathisch.
Ja. Aber wer wär's?
Ja,
wenn du die eine Person,
ich habe extra schon so viel gesprochen, damit ich überleben kann. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich hätte richtig Bock, die Person gibt's einfach nicht mehr, aber das wäre, glaube ich, Albert Einstein.
Geil.
Weil der hat einfach so viele geile Zitate geliefert und so vieles, was ich über ihn weiß, wahrscheinlich ist es nur ein Mini-Bruchteil, was ich über ihn so gelesen habe, aber das hat mich so krass inspiriert und ich denke immer sehr, sehr viel über diese Sprüche nach und lese die auch immer wieder so super gerne. Ich glaube, wenn ich mit ihm Kaffee trinken könnte und mal so einen Deep Talk führen könnte, wäre das unfassbar krass.
Ich stelle mir das so krass vor, wie in meinem Kopf prallen dann da zwei Welten aufeinander. Einmal Dima, der sehr extrovertierte, und Albert Einstein, den ich so eher als introvertiert, schlauen, ruhigen Kopf sozusagen einschätzen würde, kann ich natürlich gar nicht irgendwie bewerten, aber ja, so stelle ich mir das gerade sehr, sehr witzig vor. Ja,
aber ich ziehe mich mal weiter aus. Ich war sehr, sehr introvertiert früher.
Ja?
Also, ja, ja, ja. Boah,
das kann man sich gar nicht vorstellen.
Also mit 25 habe ich so diesen Switch gemacht, weil ich gemerkt habe, um meine Ziele zu erreichen, die ich so in meinem Kopf habe, weil ich habe selten was nach außen getragen. Also ich konnte einfach viele Gedanken, die ich in meinem Kopf hatte, einfach gar nicht aussprechen. Das ging nicht. Irgendwas hat da gefehlt in meinem Kopf. I don't know. Ich war sehr, sehr introvertiert. Und dann habe ich gemerkt, okay, mit 25, ich muss an meiner Kommunikation arbeiten, damit ich meine Gedanken nach austragen kann, damit die Leute mich einerseits verstehen und ich auch etwas bewirken kann, weil am Ende geht halt alles über Kommunikation. Du kannst halt der klügste Mensch der Welt sein, aber wenn du halt nichts nach außen trägst, passiert halt auch nichts, so, ne? Und dann habe ich aktiv daran gearbeitet und ich glaube, diese Kommunikation hat mich dann auch immer extrovertierter gemacht und ich konnte auf einmal meine Gedanken fassen. Ich habe sie selbst verstanden und ich konnte sie auch den anderen mitteilen, so. Und bis dahin war ich echt sehr, sehr zurückhaltend und war auch sehr, sehr schüchtern, sehr, sehr nervös und so weiter, sehr, sehr aufgeregt und ja, konnte auch kein Referat halten, gar nichts. Also das war wirklich verrückt. Ich habe mich schon sehr, sehr stark verändert.
Aber ich will dich jetzt nicht ins Messer laufen lassen. Hast du ein Lieblingszitat von Albert Einstein oder?
Nee, also... es gibt nicht die Lieblingszitate, weil der hat echt viel ausgesagt, ne? Und irgendwie, ich beschäftige mich generell mit so Mindset-Themen immer und deswegen kann ich dir gar keins nennen. Aber wenn ich mal welche, ich kann dir im Nachgang vielleicht mal einen zuschicken.
Aber jetzt jedes Mal, wenn du ein Einstein-Zitat liest, kriegst du was zugeschickt auf WhatsApp.
Ja, genau. Müssen es noch auf Instagram.
Schreibt mir jeden Tag, ich hab noch jetzt gefunden.
Schickt euch so Löwen-Zitate hin und her, das ist auch geil.
Ja. Ich mir so zurück, das ist ein richtig schönes Zitat von Albert.
Aber wäre doch spannend, oder?
Unser Bruder Albert.
Genau.
Werbung in eigener Sache. Wie bei Appsgeld, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appsgeld.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und darauf gehen, ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Geil. Ja, dann lass uns mal so ein bisschen in den zweiten Themenblock einsteigen und im Prinzip heißt der Podcast E-Commerce Decoded. Moritz und ich haben viel darüber gesprochen, so inwiefern ihr in das Thema E-Commerce ein bisschen mit reinpasst. Ja. Und deswegen wollten wir im zweiten Part auch nochmal ein bisschen mehr darüber sprechen. Du hast jetzt eigentlich eben schon mit der zukünftigen Ausrichtung für Crew10 die perfekte Überleitung dafür geschaffen, als du meintest, ey, wir wollen uns noch mehr auf KPIs fokussieren. Das Ganze noch messbarer machen. Du hast eben im Vorgespräch gesagt, wir wollen dir nicht nur einen Imagefilm sozusagen verkaufen, sondern halt auch wirklich überlegen, wie sorgen wir dafür, dass der Imagefilm auch gesehen wird. Ja. Auf der anderen Seite habt ihr bisher halt, das hat Moritz, glaube ich, im Vorgespräch auch so ein bisschen zu viel Sand gefragt, 40 Millionen Aufrufe für Nike generiert und wie sind die jetzt am Ende zu messen? Ihr habt für Sepp World einen TV-Film produziert, wie misst man das am Ende? Also wir kommen ja aus dieser krassen E-Commerce-Performance-Welt und haben diese Brille halt auf, wo alles direkt irgendwie in Umsatz, in Zahlen gemessen werden muss. Und bei dir ist es, glaube ich, eher dieser Branding-Aspekt, wo man halt sagt, okay, wir generieren erstmal Aufmerksamkeit und was dann hintenrum passiert, schauen wir mal. Ja. Aber die Aufmerksamkeit haben wir schon mal. Wie siehst du das ganze Thema so ein bisschen? Also generell vielleicht auch mit Fokus auf den E-Commerce, was ist da gerade wichtig? Muss alles immer KPI, Performance getrieben sein oder macht es auch mal Sinn, auf Branding zu gehen? Gib mal ein bisschen deine Gedanken dazu.
Also ich rede oft sehr direkt und deswegen, Kreation kann man nicht messen.
Ja.
So, das heißt, erstmal ist das irgendwann eine langfristige Wirkung. Das heißt, wenn du was kreierst, wenn du in Richtung Creation denkst, kannst du halt nicht direkt irgendwie einen Umsatz messen. Es sei denn, natürlich, du machst Performance-Ads, du produzierst ein paar geile Assets, die kannst du aussteuern, da kannst du direkt sagen, okay, hat das konvertiert oder nicht. Wir leben halt viel von Kreativität. Das heißt, oftmals ist das, was wir machen, eher eine Markenaufbau oder Markenwirkung, die wir über längere Zeit generieren wollen. SCB World hast du zum Beispiel genannt, die haben diesen Werbespot auf NTV und RTL ausgestrahlt und die sagen, dass die direkt Ausschläge in ihrem Umsatz hatten im Online-Shop, sobald dieser Spot lief. So, das heißt, das ist so quasi die Werbewirkung bei so einem Werbespot im TV. Imagefilm, das ist halt ganz, ganz schwer messbar. Was halt, so, wenn er auf YouTube, keine Ahnung, 300 Aufrufe hat, hört sich erstmal scheiße an. Aber wenn er, ich sag mal, daraus genau die zwei Kunden generiert hat, die der, das Unternehmen braucht, weil er genau diesen Imagefilm bei einem Vertriebsgespräch da gezeigt hat und die sagen, ey, krass, eure Produktion sieht geil aus, ey, da gibt's echte Leute, ach, die sind alle ordentlich angezogen, die Produktion ist super aufgeräumt, das Produkt ist stimmig, so, und dann bringt er noch vielleicht sein Produkt mit, legt's auf den Tisch, bam, hat das gefruchtet, so, ne, du hast quasi diese Emotion dadurch gebracht. Das heißt, du kannst irgendwann so, da könnte es quasi messbar sein, dass man sagt, ey, ich habe diesen Lead dadurch generiert. Ne? Es ist halt immer so die Frage, was möchte man erreichen? Zum Beispiel beim Recruiting ist es auch relativ einfach, weil du vielleicht direkt Conversions messen kannst, wenn du eine Kampagne aufbaust, machst einen schönen Film, bindest dir auf den Landingpages ein, steuerst geile Meta-Werbung aus, die Meta-Werbung führt dann auf die Landingpage, die Leute klicken dann, tragen sich bei einem WhatsApp ein, whatever, und dann hast du auf einmal 10 neue Mitarbeitende. Das heißt, es ist auch möglich. Im E-Com, da hatte auch André Jonker, der letztes Jahr auch bei euch war, irgendwann mal einen Post auf LinkedIn gemacht, wo er gesagt hat, wir haben Videos bei uns auf der Startseite eingebunden und hatten, lass mich nicht lügen, 30% bessere Conversion. Das heißt, da ist ganz klar E-Com-Traffic, der kommt und der konvertiert auf einmal. Nur weil das Produkt besser sichtbar ist, mehr Emotionen trägt und man sagt ja, Bilder sagen mehr als 1000 Worte und bei Videos ist es wahrscheinlich 1 Million, mehr als 1 Million, I don't know. Und auf einmal hast du, ich sag mal, sehr viel Information, die du dem Kunden mitgeben kannst und du kannst Emotionen mitgeben und das in kurzer Zeit. Ein Roman gibt auch Emotionen, aber den musst du verdammt nochmal 2 Wochen lang lesen, bis du das Buch durch hast. Aber ein Video guckst du dir an, in kürzester Zeit hast du halt etwas Verdauliches und da kannst du halt sehr stark hebeln. Wie holst du den Kunden ab? Welche Informationen lieferst du dem? Und ich glaube, das ist auch für E-Commerce sehr, sehr wichtig. Und bei E-Commerce ist halt auch der Punkt, Organic Content und Paid Content auch nochmal sehr, sehr wichtig, weil wie generierst du Traffic? Einerseits geht's über Google, Google Ads, ich sag mal sehr raw, du guckst, dass die Suchbegriffe passen und dass der auf deine Seite abspringt. Eher, ich sag mal, nicht emotional getriggert. Was ich aber immer mehr höre, ist, dass Google ja auch nach dem ganzen Content scrollt. Das heißt, der Content muss auch geil sein, dass wenn man mal den Namen vom Mozartbett eingibt und man auf Bilder klickt, dass da auch die geilen Sachen kommen, ne? Die geilen Videos, die geilen Fotos und die Marke sich abhebt von anderen Betten oder dass dein Produkt schnell gelistet ist, auch mit geilen Produktfotos und Videos und so weiter. Also das ist so, ich sag mal, der Impact, den ich bei E-Commerce sehe. Und natürlich Kampagnen-Impact. Du möchtest als Brand bekannt werden, egal ob es eine E-Com-Brand ist oder irgendein langweiliges B2B-Unternehmen. Du willst einfach Aufsehen in einer bestimmten Nische erzeugen, in einer bestimmten Zielgruppe. Die Kampagne muss halt richtig aufgesetzt sein. Du musst die Strategie verstehen, du musst die Zielgruppe verstehen, du musst die emotionalen Trigger verstehen, du musst gucken, okay, wie, dass die Ideen auch ankommen bei den Leuten und dass die Leute auch am Ende irgendwie gewillt sind, sich mit deiner Marke oder deinem Shop oder deiner Webseite auseinanderzusetzen. So, das ist so, ich sag mal, ein Aufschlag, wo jede Brand von Content profitieren kann.
Aber grundsätzlich würdest du trotzdem sagen, dass es halt für, gerade jetzt beispielsweise die Nike-Kampagne, für größere Marken, die erstmal Markenbekanntheit aufbauen wollen, sinnvoll sind und die dann quasi noch, ich will es nicht Resteverwertung oder weitere Verwendung sozusagen dann nennen, auch für den Performance-Bereich oder sowas dann daraus nutzen können?
Ja, wir haben also da verschiedene Ansätze.
Fokus her,
ja. Ja, wir haben verschiedene Ansätze. Zum Beispiel hatten wir bei dieser Kampagne gar keine Paid Assets, aber wenn der Kunde sagt, ich möchte nicht nur ein langfristiges Ziel erreichen, sondern ich möchte auch relativ schnell Umsätze generieren, dann gehen wir halt immer mit dem Ansatz, lass uns Organic Content machen für ein Vertrauen, lass uns coolen Content auf deine Website oder deinen Shop machen, damit es halt einfach stylisch und geil aussieht und lass uns direkt Paid ausspielen, damit wir auch ein bisschen Traffic auf deine Webseite bekommen, weil wir leben halt in Deutschland, der Kunde ist sehr unsicher, das heißt, er braucht eine hohe Sicherheit und er braucht ein hohes Vertrauen zu deinem Produkt oder zu deiner Marke, damit er überhaupt einen Kauf auslöst. So, das heißt, wir müssen ihm möglichst eine hohe Vertrauensebene gewährleisten im Internet, damit er halt diesen Kauf abschließt und damit er halt ohne zu überlegen, mal auf Kaufen klickt. So. Bedeutet, je mehr Vertrauen wir durch diese Videos, und Video ist, finde ich persönlich, das beste Tool, um Vertrauen aufzubauen im Internet, sei es mal Gesicht zeigen, zu dem Kunden direkt sprechen oder einfach das Produkt in sehr hoher Qualität zeigen. Natürlich muss die Erwartungshaltung dann hintenrum auch passen, dass das Produkt nicht als Schrott ankommt, sondern auch gut ankommt. Aber das ist so, ich sag mal, der scalable Point, wo man sagt, was möchte ich, nur Markenaufbau oder auch Umsatz? Und dann ist bei Umsatz auch natürlich messbar, ob die Assets auch gut waren, ne? Die Ads. Und ob auch der Shop auch passt. Ne? Wenn das UX vom Shop scheiße ist, dann kann auch der beste Traffic dann nicht helfen.
Aber würdest du sagen, das wird in Zukunft auch immer mehr so ein bisschen Hand in Hand gehen? Dass man halt sagt, okay, man schafft es gar nicht langfristig, irgendwie eine performante E-Commerce-Brand beispielsweise aufzubauen, wenn du nicht nebenbei noch irgendwie Markenbekanntheit 100%ig. Aufbaust. Also keine Ahnung, mir fällt da jetzt gerade ein Adasachi ein, der mit Day One sozusagen 40 Tage komplette Länge durch Japan läuft und halt die ganze Zeit Day One Sachen sozusagen trägt. Ja. Und das sind ja nur YouTube-Videos, da sind jetzt noch keine Performance-Sachen geschaltet, aber aus diesen YouTube-Videos kannst du dann vielleicht noch Performance-Sachen schneiden, die du dann später für Ads benutzt. Und
100
so.
Pro.
Also diese Symbiose daraus, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Sich dann sinnvoller, ne?
Ja, Markenaufbau geht sogar, ich sag mal, als erster Schritt davor, wenn du eine Performance Kampagne schaltest, ohne eine geile Marke zu haben, dann schießt du halt so viel ins Leere, dann sind einfach deine Leads viel zu teuer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine geile geilen ROI am Ende abwirft. So, ne? Deswegen muss man halt erst an der Marke arbeiten und dieses Vertrauen halt aufzubauen und dann erst an eine Performance denken. Dann hat man so, ich sag mal, relativ günstige Leadkosten und auch eine günstige Conversion hintenrum und auch Käuferschichten, glaube ich, die man auch haben möchte, die auch langfristig da sind und nicht einmal kaufen und dann nie wieder.
Ja. Ja, macht für mich auch Sinn. Okay. Ich weiß nicht, hast du sonst irgendeine Frage zum Thema?
Bin sehr zufrieden.
Dann lass uns vielleicht noch 2 Minuten oder 5 Minuten, je nachdem, wie lange es wird, darauf verlieren, dass ihr selber auch ein bisschen im E-Commerce aktiv seid. Jetzt vielleicht nicht die riesigste Brand Deutschland da aufgebaut habt, aber mit Zenhero beispielsweise gerade Eisbäder verkauft. Kunde Nummer 1 im Onlineshop sitzt auch quasi vor dir, aber
stimmt.
Ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
Doch, weiß ich, weiß.
Wie sind da die Projekte sozusagen aufgebaut, was macht ihr da, weil das macht ihr ja quasi nebenbei von Kruten so ein bisschen mit dazu, aber da gibt es ja auch noch eine Person, die dedicated sich darum kümmert, nur um so ein bisschen herauszuheben, ihr seid im E-Commerce aktiv, ihr habt auch Ahnung, nicht nur von Film und Video am Ende.
Genau, richtig, also wir haben irgendwann gemerkt, hey, wir haben echt coole Expertise so im Haus und warum nutzen wir das nicht mal für uns selbst, einerseits für weitere Learnings und irgendwie so den Status Quo zu erhalten und weiterzudenken und andererseits auch ein Business irgendwo nebenbei aufzubauen, und da haben wir uns mit Marvin Steiner zusammengeschlossen, ist witzigerweise der Cousin von Nina, also Robs Frau, und aber da gab es gar keine Beziehung zu Rob, und ich war irgendwann auf dem Weg nach München, da hatten wir 3 Meetings, wir sind morgens im Flieger, sind nach München, haben dort die 3 Meetings abgehalten, war ultra anstrengend, und dann sind wir zurückgeflogen und dann sagt Rob, fuck, ich habe einen falschen Flug gebucht. Wir fliegen jetzt nicht nach Düsseldorf, sondern nach Köln zurück. Digga, wie sollen wir denn jetzt zurückkommen? So, ne? Ich so, scheiße, sind jetzt schon 22 Uhr, bist du dann da, bla bla bla. Ne? Da dachte ich, ich werde heute wahrscheinlich nie mehr zu Hause ankommen. Und dann saßen wir halt am Flughafen und dann Rob so, ey, guck mal diese Anzeige, ne? Da ist so ein Eisbad. Ich so, ja, ich habe das schon mal was gehört, so ein, ich weiß gar nicht mehr, Lumi, genau, die Marke hieß Lumi. Ich so, ja, die kenne ich. Und dann haben wir halt Research am Flughafen gemacht und haben halt nur 2 Brands gefunden, die diese Eistonnen verkaufen. Okay, war spannend. Und dann Rob so, ey, wir wollten ein eigenes Produkt. Lass uns einfach diese Eisbäder verkaufen. Bla, bla, bla. Da gab es ChatGPT schon. Da haben wir ein bisschen was über ChatGPT, da Namen und so weiter. Icy Dip war der erste Name, den wir dann entwickelt haben. Also voll scheiße. Dann haben wir irgendwann Zenhero entwickelt. Hero kam von mir, Zen kam von Rob. So, wir haben, boom, Fusion gemacht, hatten wir einen coolen Namen. Und dann haben wir angefangen mit diesen Eistonnen, weil wir diese Idee haben. Und Rob hat dann Marvin in einem Fitnessstudio getroffen und die, wie gesagt, die kannte sich über diese Beziehung, aber nicht so tight. Und dann sagt er so, hat er von Zenhero erzählt, damals noch Icy Dip, und hat gesagt, wir wollen Eistonnen verkaufen, weil es gibt voll wenig Konkurrenten. Wie findest du das? Und Marvin hat halt eine sehr hohe Expertise im Amazon-Selling und hat dann eine eigene Brand auch schon aufgebaut. Und sagst du, ja, finde ich voll geil. Und dann haben wir es auf einmal zu dritt gemacht. Ein paar Monate später haben wir uns an den Tisch gesetzt, eine neue UG gegründet, mittlerweile GmbH, und haben dann angefangen, diese Eisbäder zu verkaufen. Und das lief schon von Anfang an. Die Dinger haben sich verkauft. Aber bis wir das erste Produkt live hatten, das hat ein bisschen gedauert wegen Sourcing und so weiter, waren, glaube ich, 15 weitere Anbieter auf einmal auf dem Markt. Also das ist echt crazy. Also das ist so boom, wie Pilze aus dem Boden sind die dann gewachsen. Und dann haben wir mit diesem Selling angefangen und haben halt gemerkt, es ist eigentlich noch viel geiler, wenn wir ein Produkt haben, was immer wieder gekauft werden soll. Dann haben wir dieses Eisbad gehabt und zusätzlich eine Wasserpflege entwickelt. Und unsere Wasserpflege ist die einzige auf dem Markt, die Dermatest sehr gut hat. So, boom, hat auch eingeschlagen, macht noch mehr Sales, weil die Leute testen das, ist geiles Produkt und nehmen das immer wieder und brauchen das auch, wenn sie halt Eisbaden, ne, zu Hause in ihrer Eistonne, damit das Wasser halt frisch bleibt, ne, und keimfrei. Und ja, so hat sich quasi unser erstes E-Com-Business entwickelt und mittlerweile haben wir ein zweites E-Com-Business, was sogar noch viel mehr Potenzial hat. Wir verkaufen über den Namen Mahen und Co. Supplements. Und zwar ist das Kreatin und eins ist NMN.
Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ihr meine Initialen dafür genommen habt, oder? Ich meine, wir haben die ganze Zeit drüber gesprochen und ich war auf einmal so, hä, warte mal, wo kommt das denn her? Weil den Namen kannte ich nie.
Ja. Krass.
Ja.
Crazy. Na gut,
aber ja.
Ja, siehst du?
Tu nicht so.
Guck, habe ich extra nur für diesen geil. Podcast hier gemacht. Stimmt, ey, das ist mir gar nicht aufgefallen. Krass, ja, guck.
Ja, weil Moritz hat das in der Recherche gesagt und ich war so, ja. Hä? Also ich wusste ja die ganze Zeit, dass ihr das machen wollt und macht, aber der Name war mir nie bekannt.
Ja, crazy, ja, und das machen wir jetzt und wir wollen uns da noch mehr auf die Longevity, auf den Longevity-Bereich konzentrieren und geben da auch nochmal Vollgas und das machen wir auch mit Marvin. Also die beiden Brands haben wir quasi im E-Com und aber wir machen da noch nicht, ich sag mal, E-Com, es ist eher noch Amazon. Komplett Amazon. Ja. Aber wir gucken, dass wir ab einem bestimmten Skalierungspunkt, wo es für uns Sinn macht, dann in den Webshop reingehen und dann das ganze Marketing drumherum, sodass wir auch den Traffic auf die Webseite bekommen und so weiter. Aber ich kann euch sagen, Amazon ist für Supplements halt richtig gut, weil die Leute wollen das schnell haben, die wollen es safe haben, die wollen auch, dass das nicht irgendwelche random Händler sind, sondern irgendwo von Amazon überprüft worden sind und so weiter. Und da haben die über FBA halt am nächsten Tag schon das Produkt so. Und wir haben auch mit dem Lager erstmal keinen
zu tun.
Genau. Und das war für uns irgendwo so ein geiler Entry. Plus Marvin kennt sich damit halt unfassbar geil aus. So. Das heißt, er hat das Ganze gepusht und machen das in einem Dreierkonstrukt und bauen das auf, ja.
Geil. Ist doch ein guter Rundumschlag gewesen für das ganze Thema Filmproduktion, ja. E-Commerce. Dann lass uns doch mal zum Abschluss die zweite Frage stellen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Uff, okay, das ist eine gute Frage. Der beste Ratschlag. So ist vielleicht so nicht direkt positiv behaftet so. Mein Papa hat auch viel selbstständig gemacht früher und er ist echt oft auf die Schnauze gefallen und hat auch gesagt, so truste den Leuten nicht zu früh. So, und das habe ich echt stark verinnerlicht. Ich brauche immer so, ich sag mal, eine längere Zeit, um Leuten zu vertrauen, irgendwo auf einer bestimmten Ebene. So auf Bekanntheitsbasis gar kein Thema so, aber wenn ich merke, es geht in Richtung engere Zusammenarbeit, in Bindung, in Unternehmertum und so weiter, dann brauche ich schon meine Gedanken zu, dass ich weiß, ich kann dieser Person vertrauen. So. Und ich würde das auch jedem mitgeben. Also ich würde nicht zu voreilig Schlüsse ziehen, ich würde nicht zu voreilig mit jemandem ganz, ganz eng eine Bindung eingehen, die länger ist, wieder um die zu lösen, wie zum Beispiel eine GmbH-Gründung oder so. Ist halt mit viel Aufwand verbunden. Deswegen, dieser Trust-Punkt war für mich extrem wichtig. Und den hat mir mein Papa dann irgendwann gesagt. So. Und das hat mir im Leben, muss ich sagen, sehr viel gebracht, dass ich dann auch so ticke und diese Verbindung ein bisschen länger aufbaue. Aber dafür sind die gesettelt, dafür kann ich da richtig drauf bauen und auch langfristig planen.
Aber gab es so irgendwie einen Moment auf der einen oder auf der anderen Seite, also entweder von wegen so, okay, der wurde bestätigt, weil ich habe jemandem zu früh vertraut, oder irgendwie gab es irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, okay, den kannst du da auffüllen?
Ja, also ja, so persönliche Sachen, die würde ich jetzt ungern preisgeben. Ich weiß nicht, ob die Leute dann wissen, von wem ich rede, aber es gab so Themen, wo ich sage, krass, von dieser Person hätte ich das nicht gedacht, weil wir einfach schon, obwohl wir schon so, ich sag mal, lange miteinander zu tun hatten und so weiter, sind dann halt die Wege nicht geil auseinandergegangen. Fand ich einfach sehr, sehr schade. Hätte ich mir anders gewünscht und ich glaube, es wäre auch anders gegangen, aber dann ist es halt so passiert und ich merke halt, zum Glück habe ich mit dieser Person nicht weitere Connections gehabt, dass wir, ich sag mal, relativ easy auseinandergehen konnten. Wäre das zum Beispiel so über so eine Firmenbeteiligung oder was auch immer gegangen, wäre das halt sehr, sehr blöder Move und ich glaube, das hätte auch unser Unternehmen zum Beispiel kosten können, was für mich auch ein sehr, sehr großer negativer Effekt dann am Ende im Leben wäre, ne? Und deswegen bin ich super happy, so wie ich das zur Hand habe. Und ich würde es, wie gesagt, jedem ans Herz legen, achtet so ein bisschen auf Vertrauen, wenn ihr Gründungen macht zum Beispiel.
Aber es ist spannend, weil du ja auf der anderen Seite trotzdem halt super offen bist. Also als wir uns kennengelernt haben, direkt ins Office eingeladen. Ich durfte, wann immer ich wollte, da arbeiten. Ich wurde nach der OMR auf irgendeine Afterparty mitgenommen, obwohl wir uns nur einmal vorher gesehen hatten. So. Also das ist ja trotzdem so ein bisschen konträr, dass es halt sehr, sehr offen ist, sehr, sehr supportive, aber dann halt ab dem Moment, wo es Business geht, erstmal bis dahin muss dann schon irgendwie Vertrauen geherrscht haben, oder was?
Absolut, auf jeden Fall. Also ich bin schon ein sehr offener Mensch und ich gebe auch gerne Vertrauensvorschüsse. So ist nicht, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich so komplett bam blocke. Ich lerne die Leute gerne kennen, sag ich mal so. Und deswegen, du warst halt da, wir hatten geile Connection, dann war einmal im Office arbeiten gar kein Thema, da habe ich gemerkt, okay, es vibet, man kann irgendwie sich unterhalten, das, was gesagt wird, stimmt auch, das, was gemacht wird, ist auch irgendwie positiv und so baut sich halt eine coole, ich sag mal, eine Beziehung auf und irgendwann, also ich würde sagen, wir haben schon eine Freundschaft, so auf diesem Level sind wir definitiv und daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt und ich weiß, dass, egal wann ich Marvin anrufe, der geht halt ran und mit dem kann ich mich halt austauschen und man kann halt transparent sich austauschen und man weiß, dass auch wenn man es vertrauenswürdige Dinge erzählt, dass sie halt nicht missbraucht werden. So, ne? Davon lebt dann irgendwo eine Beziehung, eine Freundschaft. Deswegen sind mir halt Vertrauensebenen einfach extrem wichtig.
Sehr cool. Finde ich lustig, dass der Podcast damit angefangen hat, zu sagen, wo hat man sich kennengelernt und das Ende zu sagen, dann wieder zu sagen damit. Deswegen, ich würde sagen, es war ein guter Schlag, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wirklich eine geile Geschichte. Ja, freut mich. Bin wirklich sehr gespannt, wo es hingeht. Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt.
Definitiv,
deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir gehen jetzt hoffentlich noch was essen.
Auf jeden Fall.
Und dann, alles Gute und bis bald.
Danke, euch auch. Haut rein.
Ciao, ciao. Ciao. Werbung in eigener Sache. Wie bei Appscale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen.